Herzlich willkommen am Spieltisch. Ihr hört Brettgespräche, den Brettspiel-Podcast für alles, was auf den Tisch kommt. Hier sind eure Startspieler Phil und Basti.
Einen wunderschönen guten Tag zu dieser herrlichen neuen Folge. Leider bin nur heute ich dabei, der Phil. Der Basti ist leider verhindert, der ist aber wieder ganz, ganz bald dabei. Und damit das jetzt hier nicht so eintönig und langweilig wird, nur mit mir allein, habe ich mir doch heute Verstärkung mit an Bord geholt und habe die liebe Maike von Mesny spielt. Am Start. Grüß dich.
Hallöchen, schön, dass ich da sein darf.
Schön, dass du da bist. Und wir haben uns ja heute ein kleines Thema ausgesucht, jetzt wo ja auch der Urlaub so ansteht. Die Sommerferien starten ja in einigen Bundesländern. Ich in Bayern muss noch bis August warten. Also ich kann noch ein bisschen schwitzen im Büro. Genau, da haben wir uns eine kleine Topliste überlegt. Aber dazu kommen wir später, denn du warst ja noch nie bei uns.
Nein, tatsächlich noch.
Daher müssen wir ja mal mit einer Brettrunde starten, dass die lieben Hörer da draußen und Hörerinnen dich mal ein bisschen einschätzen können als Spielerin und Influencerin, weil du bist ja auf Instagram und bist ja auch da, ich muss schon sagen, erfolgreich. Bist ja mittlerweile bei 20.000 Followern.
Ja, nicht ganz 18.
Ja, so kaufmännisch aufgerundet. Ich meine, das ist das Ziel, oder? Also, die Follower, das schöne Suchtpotenzial. Aber lass uns doch in die Brettrunde starten.
Alles klar, machen wir.
Was ist denn dein Lieblingsspiel?
Tatsächlich ist es Aachen Nova.
Ja, sehr guter Pick. Hast du nachts schon mal von Brettspielen geträumt?
Ja, und ich finde es unfassbar nervig, weil ich dann eigentlich gestresst aufwache, weil ich dann Züge plane und sonst was und es ist super ätzend.
Ich hatte tatsächlich mal von Regeln geträumt, ne? Also wie war das? zu viel gespielt an dem Tag. Welche Hauptfigur wärst du denn schon gerne mal in einem Brettspiel?
Ich würde eigentlich gerne mal durch Everdell laufen und da mal irgendwie mit erkunden.
Als Hase, als Frosch, als...
Als Eichhörnchen.
Eichhörnchen, sehr schön. Mit welcher Berühmtheit möchtest du denn gerne mal ein Brettspiel spielen?
Eine sehr schwierige Frage. Ich glaube, mit dem Schauspieler von Dune Imperium. Ich glaube, das wäre ganz lustig.
Wie heißt er? Timothy? Heißt er Timothy?
Ja, ich bin jetzt auch gerade unschlüssig.
Ja. Aber ich habe das Gesicht vor Augen, ja.
Und dann Dune Imperium.
Ja. Welches ist das größte No-Go am Spieletisch?
Wenn man absolut nicht verlieren kann.
Ja. Schlechte Verlierer sind schlimm.
Also die wirklich dann auch sauer werden, keinen Bock mehr haben und man es dem ganzen Spiel anmerkt.
Ja. Vielleicht kannst du ja mit der nächsten Frage zumindest mal die schlechten Verlierer bestechen. Aber also magst du Snacks beim Spielen?
Ja, definitiv und das ist wichtig.
Süß oder salzig?
Geht beides, aber wahrscheinlich eher süß.
Sehr schön. Wenn du eine Brettspiel-Superkraft hättest, welche wäre das denn?
Schwierig. Ich glaube, alle Regeln sofort zu können.
Ja. Das war auch mein Pick damals. Das wird schon schön, ne? Aufbauen und gleich loslegen. Ne?
Ja, und nicht wieder nachlesen, so Kleinigkeiten. Ja.
Ja, bei dem einen oder anderen Spiel macht das echt Sinn, ne? Mit diesen kleinen Stolpersteinen. Mhm. Und da gilt das alles, aber bei dem hier explizit nicht.
Ist dann genau, schon ärgerlich, ja.
Und das Schlimmste, wenn du nach 2 Stunden merkst, so eigentlich haben wir das Spiel falsch gespielt.
Ja. Oder man denkt sich nach der Partie, wie war da noch was?
Was? Und das soll ein Expertenspiel sein?
Ja, weil du die Hälfte der Regeln vergisst.
Ach so, ich muss die Karten zahlen. Schön. Was ist dein Lieblingsthema bei Brettspielen?
Meinst du das Thema, die Tiere zum Beispiel, oder meinst du eher die Thematik?
Sowohl als auch. Das ist ein bisschen offen gelassen, ja.
Also Worker Placement und Engine Building wär's bei der Thematik und beim Thema wär's wahrscheinlich Tiere, Natur, so in die Richtung. Mhm.
Was ist denn deine Spielerfarbe?
Rot.
Und bist du eher der Würfelmensch oder Kartenmensch?
Ich würde was sagen, Würfelmensch.
Das ist auch sehr sympathisch. Ich bin ja auch so ein Würfelmensch. Es werden tatsächlich öfter die Karten gewählt.
Oh, okay. Nee, Würfel haben schon irgendwie so eine Faszination.
Mhm. Wie viele Spiele hast du denn in deiner Sammlung?
Geschätzt 500 aktuell.
Sauber. Und wie hoch ist der Pile of Shame?
20 bis 30.
Und dann bist du aber tatsächlich fleißig.
Ja, ich hasse auch meinen Pile of Shame, weil mich das total stresst.
Ja, das irgendwann dreht sich das um, ne? Also bei ein paar Ohren eine Vorfreude und dann artet es irgendwann aus in so eine Art Arbeit, ne? Da muss man halt sagen, genau. Ah nee, das möchte ich noch unbedingt machen. Jetzt, ja, das ist
ja.
Und der Druck neuer Spiele ist ja auch da, ne? Also die FOMO, genau. Die Fear of Missing Out ist ja da. Oh, guck mal, da ist was Neues. Oh, der bringt was Neues raus. Und je näher wir jetzt zum Spiel kommen, desto mehr poppt jetzt auch auf. Und dann denkt man sich, oh.
Das stimmt. Das wird dann immer ganz schlimm.
Ah ja, aber da müssen wir durch. Machen wir noch zwei Fragen. Mhm. Einmal Zug um Zug oder Quacksalber von Quedlinburg?
Oh, das ist eine sehr fiese Frage. Ich sage spontan Zug um Zug.
Ja, bist du eher für kooperativ oder kompetitive Spiele?
Kompetitiv, wobei ich schon kooperativ auch mag, aber ich kann bei kooperativ tatsächlich nicht verlieren, habe ich festgestellt.
Im Kollektiv schlechte Verlierer. Schön.
Also, aber nur bei Kooperativ.
Nur da.
Nur da. Ich kann da, also, mich stört es überhaupt nicht, wenn ich gegen jemanden spiele und ich verliere. Das ist mir alles egal. Aber bei Kooperativ, da muss ich das Ganze nochmal spielen. Das regt mich so auf.
Ja, das ist aber auch mitunter ein Grund, warum ich eigentlich kooperative Spiele nicht so mag, weil es ja irgendwie meistens so ist, es spielt ja das Spiel gegen dich, ne? Gut, es gibt welche, die, wenn es in die Story passt, ist es mir wurscht, ne? Also ja. Nemesis etc., okay, alle sind tot, mein Gott. Dann ist das in Ordnung, ne? Es ist ja ein legitimes Ende eines Alien-Films.
Genau.
Aber es gibt so andere Spiele, wo du dann denkst so, okay, jetzt ist, haben wir die Reihenfolge an Karten gezogen aus dem Deck und das sagt jetzt, dass es das war. Das finde ich auch doof.
Genau, das nervt mich und dann muss ich alles von vorne anfangen.
Ja. Oder man cheatet ein bisschen. Aber das Thema wollen wir gar nicht vertiefen. Machen wir doch hier einfach einen Punkt bei der Brettrunde. Ja. Schön, also vielen Dank für deine Antworten an der Stelle.
Sehr gerne.
Und ja, der Urlaub ist da. Für viele von euch da draußen, das startet bald. Und wir haben uns gedacht, okay, es schreit ja eigentlich nach so einer Folge, wo wir so jeder eine Top 3 neuerer, kleinerer Spiele ja, vorstellen möchte, die tauglich sind für den Urlaub.
Ja.
Da sagen wir auch noch, warum. Wir gehen kurz auf die Spiele ein, was die so können, geben auch noch ein paar Eckdaten raus, aber auch, warum die denn für uns so passen, dass auch da so ein paar Facetten reinkommen.
Mhm.
Und leider müssen wir heute auf vier weitere verzichten. Also es bleibt heute bei 8 Spielen, nicht bei 12. Aber ich hoffe, dass es dennoch spannend ist. Daher, du bist unser Gast oder Gästin heute, fang doch mal an. Was hast du denn uns mitgebracht?
Okay, ich habe einmal Daydream dabei. Warum habe ich es gewählt? Es ist ein Spiel, was man wirklich überall spielen kann, auch solo spielen kann. Es hat einen total festen Spielplan, der auch variabel ist. Und selbst wenn man keinen Tisch hat, kann man es irgendwo spielen.
Es sieht auch super cozy aus. Also ich habe es noch selbst noch nicht gespielt, aber ich kann mich an die Rezi von Basti erinnern. Und da hat er ja regelrecht von dem Spiel geschwärmt, weil es einfach als Roll'n'Ride total entspannt ist.
Ja, ne? Ja, super.
Ja. Ich glaube, es wäre mir zu entspannt.
Dachte ich am Anfang auch tatsächlich, aber ich habe es Probe spielen können und ich war total begeistert und habe es mir dann auch noch direkt bestellt.
Ist das etwas, was man auch gut im Zug oder sonst was spielen kann? Also wirklich, du kannst quasi diesen Block dir auf die Hand legen und dann drauf rumschreiben, oder?
Ja, okay. Also das kannst du sogar, wenn deine Kinder am Spielplatz sind und du hast nur eine Bank und dann hältst du es in die Luft, selbst wenn du dein Kind beobachten musst, kannst du in der Luft nebenbei schreiben.
Und ist Solo auch gut spielbar, ne?
Ja, super. Und es variiert dadurch, dass dieser ganze Plan variabel zusammenfaltbar ist, hat man immer wieder so andere Herausforderungen.
Na cool. Ja, sehr schön. Schöner Pick. Nun gebe ich mal kurz die Daten raus, damit ihr auch da draußen wisst, welches Spiel das ist und von wem das ist. Also Daydream ist 2025 rausgekommen, also eigentlich auf Deutsch jetzt diesen Jahrgang. 1-5 Spielern, 15 bis 30 Minuten ab 8 Jahren. Würdest du das bestätigen? Können das schon Kinder ab 8 Jahren spielen?
Ja, doch. Ja. Ich habe es mit meiner Tochter gespielt, die ist in dem Alter.
Okay.
Passt super. 1,6. Also die leichten Versionen.
Ja. Ach so, da gibt es nochmal verschiedene Schwierigkeitsgrade.
Genau, ja.
Okay. Ja, dann ist es ja dann vielleicht auch wieder so ein Thema oder so ein Spiel, was du halt wirklich mitnehmen kannst. Du sagst, okay, mit den Kids, solange die wach sind, kannst du mal mitspielen und die späteren Partien macht man ein bisschen komplexer und dann hat man auch als Elternteil oder als Erwachsener ein bisschen mehr Komplexität drin. Nee, das ist cool.
Ja, genau. Und dadurch ist es super abwandelbar.
Cool. 1,6 von 5 in Komplexität. Designer sind Anthony Perron und Benoit Turpin. Artist ist Mimica Candia. Und Publisher ist im Deutschen. Ich glaube, im Deutschen ist bei Asmodee rausgekommen, genau.
Mhm.
Sehr gut. Dann nehme ich doch meinen ersten Pick. Und zwar, ach komm, ich bleibe bei Roll and Ride. Und zwar habe ich auch schon Clever dabei in der Dschungelparty-Edition. Es gibt ja auch schon Clever. Gab es ja vor 2 Jahren schon, gab es ja dieses Jahr ein neues raus. Und wenn ihr ganz schön clever kennt, das für Erwachsene, dieses Roll'n'Ride mit den Würfeln und mit den schönen Kettenzügen, die man machen kann, das Ganze ist halt für Kinder hier mit auch schon clever, wirklich zusammengedampft und das kannst halt überall wirklich mitnehmen. Ne? Jeder kriegt halt so einen Zettel in die Hand, Bleistifte sind auch dabei, du hast die paar Würfel, die Regeln sind super schnell verinnerlicht, ist auch total süß gemacht mit den Tieren da drauf und dann ist das einfach etwas, was du überall mitnehmen kannst. Auch nicht nur im Urlaub, ja. Also wenn man mal ins Restaurant geht etc., kann man das halt auch dabei haben, dass die Kinder, wenn sie sich ein bisschen langweilen, halt nebenher sowas spielen können. Das ist auf jeden Fall dabei. Wir machen eine größere Reise dieses Jahr und dann ist dieses Spiel auf jeden Fall mit dabei, weil wir da auch sehr viel Zug fahren werden. Und da haben wir jetzt schon ein paar Sitze gebucht mit dem Tisch, dass wir dann auch dort ein bisschen uns die Zeit mit Spielen vertreiben können.
Da bietet sich das doch an.
Genau. Ich hatte es auch rezensiert schon in einer unserer letzten Folgen. Also ich bin da echt, es ist natürlich ein Kinderspiel, ne?
Ja.
Aber es ist halt immer schön, wenn man sieht, wie die Kinder aufgehen und aufblühen damit und dass sie da total Spaß dran haben. Und deswegen war das für mich auch eine 8 von 10 und das bleibt es nach wie vor, weil es alle Elemente von ganz schön clever hat und einfach den Kids Spaß macht. Und man kann es auch als Erwachsener spielen, weißt du, das ist halt so ein Thema, wo du halt wirklich sagst, okay, ich spiele jetzt hier nicht Lotti Karotti, wo der Spannungsbogen als Erwachsener jetzt nicht so groß ist, für die Kids natürlich, aber hier ist dann doch noch ein Spannungsbogen, der dann für uns Erwachsene noch ein bisschen interessant ist.
Ich kenne tatsächlich noch die blaue Version mit der Geburtstagsparty.
Genau, richtig.
Haben die auch geliebt.
Ja.
Die Würfel schauen aus, die sieht man fast nichts mehr drauf. Also wir haben das auch geliebt und ich finde es auch als Erwachsener total schön.
Ja, es ist einfach, es ist so easy going. Und,
genau.
Und ich hatte tatsächlich als zum ersten Mal die Regeln von auch schon clever gelesen, hatte ich gesagt, ist das wirklich etwas, was meine damals 5-Jährige wirklich spielen kann? Die hat das so schnell verinnerlicht.
Ja.
Das war echt krass. Und dann hat sie es einfach runtergezogen und hat uns alle abgezockt. Also
genau so war es bei uns auch. Ich habe mir auch gedacht, boah, das ist ganz schön komplex, aber...
Hier kriege ich einen Luftballon.
Ich und das kann ich.
Ja, nee, also das ist auf jeden Fall etwas, was man mitnehmen kann und auch wunderbar verschenken kann. Ne? Also das ist ein kleineres Spiel, das kostet auch nicht viel Geld. Ich bin sicher, dass du das irgendwo auch, ich meine, das waren Schmidt-Spiele, das kriegst du dann auch in den größeren Läden oder bekannteren Läden und nicht nur beim Brettspielverkäufer um die Ecke, sondern halt auch bei den größeren. Genau.
Das stimmt.
Genau, da gebe ich die Eckdaten nochmal durch. Auch schon clever. Dschungelparty, 2-4 Spieler bei 15 Minuten ab 6 Jahren. Und der Designer ist Wolfgang Warsch. Artist ist Glenn Viljon. und ist bei Schmidt-Spiele im Deutschen rausgekommen. Mhm. Cool, dann sind wir schon bei Nummer 2.
Okay, ich hätte noch Trio. Mein Kartenspiel, was ich eigentlich immer mitnehme, also überall hin. Das ist auch das Top-Spiel meiner Kinder aktuell. Man kann es, also man muss mindestens 3 Personen sein. Das ist immer ein wenig so der Nachteil, aber es ist einfach super schön, super toll gemacht. Jede Partie macht Spaß. Es gibt auch 2 Schwierigkeitsstufen. Ja, man muss natürlich bei der leichteren 3 Trios sammeln und bei der schwereren 2 bestimmte Trios.
Das macht total Bock.
Das ist super.
Also das ist wirklich so ein Spiel, da kannst du jeden rankriegen. Also ich stell mir so vor, stell dir vor, du bist zu dritt auf dem Campingplatz und spielst das gerade vom Wohnwagen oder vom Zelt. Ja. Und dann kommt irgendeiner von den Nachbarn vorbei, oh, was spielt er denn da? Kann ich mit? Der ist innerhalb von einer Minute ongeboardet und dann auch gleich on the hook. Ja.
Ja.
Du kannst da jeden für begeistern. Es ist halt einfach ein Kartenspiel. Ich meine, Kartenspiele, finde ich immer, sind ein bisschen nahbarer als Brettspiele. Ja. Ne? Bei Brettspiele machen viele so, ah, nee, Monopoly und so, das ist nicht mehr so mein Ding. Ja. Bei Kartenspielen kann jeder irgendwie so Mau Mau oder sonst was. Da ist es halt, da ist die Hürde nicht so groß. Und bei dem Spiel ist dann halt noch zusätzlich halt wirklich auch noch diese Leichtigkeit der Regeln und das ist so schnell verinnerlicht, das macht dann einfach Bock. Und die Leute, es hat ja auch so einen Ärgerfaktor, ne?
Ja.
Das habe ich doch nicht geschafft. Und das hält bei der Stange. Und da bist du halt auch relativ schnell, ach komm, lass noch mal eins spielen, ne?
Genau. Noch eine Runde, ach komm,
ich spiele noch eine. Noch eine, noch ein. 3 Jahre später.
Genau, so ist es.
Dann Trio, also heute kommen wir echt schnell durch. Ne? Also Trio ist tatsächlich von 2021, ist noch nicht mehr ganz neu, aber tatsächlich für mich auch so ein Dauerbrenner. Dementsprechend muss ich auch sagen, fühlt sich das auch extrem neu an. 3 bis 6 Personen, 15 Minuten ab 6 Jahren. Auch das kann ich bestätigen. In der leichten Version kriegen das auch Kids relativ, also nicht nur relativ gut hin, sondern gut hin. Komplexität 1/5. Der Designer ist Kaya Miyano. Artist ist Laura Micho und Sai Beppu. Und rausgekommen im Deutschen war das bei, ich weiß es nicht mehr. Hast du es da?
Warte mal. Cocktail Games, Asmodee hat es.
Asmodee.
Ja.
Ich würde das hier sofort nachbearbeiten in der lieben BGG. Sehr gut. Und dann kommen wir zu meinem nächsten Pick. Mhm. Ich bleibe mal bei was Einfacherem. Haben wir auch schon drüber gesprochen in einer unserer letzten Folgen. Und zwar Spooky Tower. Das ist, ja, wie soll ich sagen, ein Karten- und Würfelspiel.
Grandios.
Und es bringt halt zwei Welten so ein bisschen zusammen. Es ist sehr glückslastig, es ist ein Familienspiel. Man kann es mögen, man kann es nicht mögen, aber gerade mit Kindern ist das echt was schön ausschaut. Es ist vom Material auch schön. Ich meine, die Karten haben schöne Illustrationen. Du hast einen kleinen Würfelturm, was total cute ist und ist alles auch schön verpackt und eng verpackt. Also ist nichts, was jetzt quasi im Koffer oder im Rucksack so hin und her schüttelt und du denkst, was hat der da hinten die Kastagnetten im Rucksack oder einen Sack Murmeln. Das ist halt hier ganz schön. Und was man da eigentlich machen ist, du würfelst und dann hast du Karten auslegen mit der Zahl von 1 bis 12. Und je nachdem, was du würfelst, also sag mal, du hast eine 1 und eine 6 gewürfelt, dann kannst du entweder dir die Karten, die Würfel zusammenzählen, also jetzt eine 7, oder die 1 nehmen oder die 6 nehmen, also hast 3 Möglichkeiten. Und dann darfst du, wenn du noch keine Karte dieser Zahl hast, dir eine Karte von der Auslage nehmen und die vor dir ablegen. Oder wenn du eine Karte vor dir ablegen hast, die diese Zahl jetzt hat, darfst du die umdrehen. Und das Ziel ist es, als erstes eine bestimmte Anzahl 5 Geister, Gespenster zu fangen. Deswegen heißt es ja auch Spooky Tower. Mhm. Wir sind hier an der Stelle, ja, wollen wir die Gespenster einfangen.
Also ich finde es super gut gemacht. Ich finde es so schön illustriert, holt Kinder auch so schnell ab. Ich finde allgemein auch die Karten haben manchmal so coole Effekte. Also diese Fotos, die glänzen genau. dann so schön. Und dieser Würfeltower, der ist einfach grandios. Der ist so nochmal der Eyecatcher des ganzen Spiels.
Absolut. Was ich auch total mag, ist diese, wie heißt es, diese, die drei Karten mit den Tieren. Du hast drei Karten auf der Seite, die sind schon aufgedeckt. Ja. Das sind Tiergeister, eine Katze, ein Vogel, ein Hund. Und dann geht so ein bisschen bei den Kids das Gebettel los. Ne? So, nee, ich will die Katze, nee, ich will den Hund. Und wenn die erstmal alle verteilt sind und einer bekommt diese nochmal so eine Karte, dann darf man die bei jemand anderen wegschnappen. Also auch noch so ein kleiner, ja, wie soll ich sagen, lustiger Faktor an der Stelle. Und ja, das holt die Kids tatsächlich ab. Und ich finde es auch als Erwachsener ganz smooth zu spielen. Wie vorhin auch schon erwähnt, ne, ich suche ja immer so ein bisschen die Spiele, die mir auch Spaß machen können als Erwachsener. Weil du willst ja auch nicht dich langweilen an der Stelle, wenn es gerade darum geht, komm, wir spielen was.
Ja, genau.
Genau. Ja, also da auch da für einen relativ schmalen Taler echt cooles Spiel, was auch in den Koffer ganz gut reinpasst. Und ja, schon für mich an der Stelle eine 7 von 10 war und nach wie vor ist. Also ich spiele es auch auf BGA. Ist ja auch so in der Geschichte, wenn man im Urlaub ist, kann man auch auf BGA spielen, sofern man nicht... also nichts dagegen hat, dass man den ganzen Tag dann am Handy hängt und dann vielleicht nichts vom Urlaubsland mitbekommt. Aber auch da kann man es wunderbar spielen. Und die meisten Spiele, die wir jetzt, oder einige Spiele, die wir jetzt hier auch covern, kann man auf BGA spielen. Also falls ihr mal diese Spiele antesten wollt, auch gerne einfach auf Board Game Arena gehen, euch dort anmelden und da kann man die meisten Spiele auch dann kostenlos spielen.
Ist aktuell tatsächlich auch mein Lieblingsspiel auf BGA.
Ja, das ist auch wunderbar. Das kannst du halt auch einfach ne, mal schnell runterzocken oder du hast halt viele Partien nebenher, weil du brauchst ja, also du in Anführungszeichen brauchst ja nicht viel dir zu merken, ne? Was habe ich als letztes gemacht, was muss ich jetzt noch machen, sondern du bist ja immer mit jedem Würfelwurf bist du ja immer wieder vor der Entscheidung, ne?
Genau, ja, und das macht das so schön, ja.
Das macht es einfach schön, ja. Ja, ja, absolut. Mitgehen. Genau, Spooky Tower ist dieses Jahr rausgekommen, auch bei Asmodee und bei Repos Production. 2 bis 5 Personen, 15 bis 30 Minuten ab 8 Jahren. Komplexität 1,8 von 5, die finde ich ein bisschen hochgegriffen. Also meine 6-Jährige hat dieses Spiel auch schon spielen können.
Ja,
also das ist nichts Schlimmes. Ich nehme an, dass sie die 8 Jahre plus genommen haben, weil es ein Geisterthema ist. Das
leicht.
Ist definitiv ein leichtes Spiel.
Ja, aber man kann es definitiv ab 6 Jahren, vielleicht auch ab 5 Jahren spielen. Man kann ja die Kinder auch immer gut unterstützen.
Genau, richtig. Das ist ja auch so eine Geschichte, genau, man kann sie tatsächlich unterstützen und als Eltern möchtest du ja teilweise auch was steuern, ne?
Genau.
Ich habe ja die Wahl von drei Zahlen am Ende des Tages und dann nehme ich halt einfach manchmal die mir jetzt nicht beste Lösung, ne? Damit einfach das Spiel jetzt vielleicht das Platz sich für das Kind wendet.
Bevor der Haussegen schief hält.
Ja. Das ist zu nicht zu vermeiden.
Ja, an manchen Tagen schon.
Ja, genau. Wobei Frusttoleranz, das ist ja das Schöne bei Brettspielen, du kannst halt den Kids eigentlich Frust auch gut beibringen, weil meines Erachtens ist Frust ja etwas, was mit Toleranz zu tun hat und man muss halt auch verlieren lernen können. Das ist jetzt nichts, was du von vornherein kannst, weil jeder ja auch die Ambition hat, da Erster zu sein etc. Diese Kids sind ja relativ schnell kompetitiv und so kannst du es halt ein bisschen denken und das ist halt schon ganz cool. Genau. Designer Jonathan Favre-Godal, Corentin Lebras. Artist ist Apolline Etienne und wie gesagt bei Repos Production und Asmodee rausgekommen. Sehr gut. Dann war das mein zweiter Pick. Oh mein Gott, wir sind echt schnell heute.
Ja.
Aber das liegt halt daran, wie gesagt. Ne? Also eigentlich hätte jetzt noch der Basti 20 Minuten draufgehauen, aber er ist ja auch kein Freund weniger Worte an der Stelle. Basti, es tut mir leid, dass du es auf diesem Wege raushören musst.
Hörst dir lieber nicht an.
Genau, nee, dann kommen wir zum dritten. Was hast du denn da?
Ich habe noch Oh My Socks. Das ist ein relativ neues Spiel, glaube ich.
Mhm.
Ich finde es thematisch super lustig, weil es ja um einzelne Socken geht. Bei uns zu Hause auch ein ganz großes Thema. Was wir einzelne Socken haben, ist es unfassbar. Und genau hier geht es bei dem Kartenspiel darum, Socken zu sammeln in Stapeln. Und wenn wir eine ungerade Anzahl an Socken haben, dann zählt unser Punktestapel am Ende nicht.
Tja, kannst immer noch argumentieren, dass du halt 5 Beine hast, aber das geht nicht, ne?
Oder Füße.
Ja, aber das Thema klingt ja, also ich habe es nicht gespielt, aber die Designer des Spiels sind sehr bekannt, also Antoine Bozat und Theo Rivière, das sind zwei doch sehr bekannte
ja.
Spiele-Designer oder Autoren. Die machen schon ganz lustige Sachen und ich finde das jetzt echt auch cool, diese Idee, dass du halt sagst, okay, du brauchst immer ein Paar, ne? Also du brauchst genau. Immer eine gerade Zahl, weil eine Einzelsocke ist halt nicht wert, ja?
Genau.
Und das macht's schon ganz einfach, also ganz, ganz cool. Und das Spiel scheint ja auch sehr einfach zu sein, ne? Also ich habe jetzt mal in die Regel reingeschaut, ne? Zieh 2 Karten, 1 setzt du dann quasi zu dir hin, ne?
In
deiner Collection. Und wenn es einen Effekt hat, dann gibt es noch einen Effekt. Und die andere Karte gibst du halt entweder deinem rechten oder linken Nachbarn
genau.
weiter.
Und dann musst du auch immer abwägen, was hilft mir mehr, was
genau.
macht den anderen vielleicht was kaputt sogar. Dann kannst du noch schön Geschenke verteilen, die man erst am Ende sieht. Das ist schon sehr lustig gemacht.
Ja, und hast auch immer noch ein bisschen oder doch eine große Portion Glück dabei. Ne? Das macht es ja auch immer wieder schön. Was ich meinen Kindern auch sehr gerne beigebracht habe, ist, wenn das Spiel sehr glückslastig ist und du verlierst, dann kannst du nichts dafür.
Ja.
Wenn du gewinnst, aber auch nicht.
Genau. Das ist ein sehr guter Satz. Das müsste ich mal daheim probieren.
Ja, weil ich mag immer zunehmend diese Glücksmomente, gerade in Familienspielen, weil das lockert das Ganze auf.
Ja, auf alle
Fälle. Bei meinen Kennerspielen und bei den Expertenspielen will ich das gar nicht.
Nein, auf keinen Fall.
Aber das ist ja auch etwas, was man weniger in Urlaub mitnimmt. Wobei, also letztes Jahr habe ich auch nochmal gesagt, gut, der Urlaub, den wir dieses Jahr machen, ist ja noch ein bisschen anders. Normalerweise fahren wir immer zur Verwandtschaft etc. Und dann haben wir natürlich die Brecher dabei, ne? Weil es irgendwie heißt bei Opa und Oma, die Kinder sind irgendwann im Bett, die Großeltern ja auch.
Ja.
Da ähneln sich ja Kinder und Großeltern sehr. Und dann hast du halt abends dann Zeit, dann wirklich mal so 3-Stunden-Klopper zu spielen, ne?
Das stimmt, ja.
Hast halt den großen Esstisch bei den Großeltern und dann kannst du halt was da drauf zocken. Wie gesagt, dieses Jahr ist ein bisschen anders, wo es dann alles in etwas kleiner ist. Daher heute auch die kleinen Spiele.
Das stimmt. Hast du schon mal, was war dein größtes Spiel, was du mitgenommen hast?
Und es sind auch sehr gerne Las Herdas gewesen, die ich mitgenommen habe. Civolution ist ja auch nicht gerade klein.
Nee.
Genau. Also,
nicht schlecht.
Oder, also, manchmal ist es ja auch gar nicht die Größe des Spiels, sondern die ganzen Erweiterungen, die du dann noch mitschleppst, weil du sagst, okay, ich habe hier noch keine Big Box, sondern ich brauche diese 3 extra Boxen, weil da habe ich auch noch das 3D ausgedruckte Material von hier und die Deluxe-Geschichten von da und dann hast du irgendwie so ein Riesenspiel eingepackt, also ein Spiel eingepackt und hättest eigentlich schon 5 einpacken können für denselben Raum im Kofferraum.
Ja, das stimmt. Oder Spiele in Spiele packen.
Komm, jetzt, du bringst mich auf Ideen.
Hast du es noch nicht ausprobiert?
Nee.
Also in Daydream geht Oh My Socks zum Beispiel ohne Probleme rein.
Ja, aber wenn ich mir mittlerweile so anschaue, in meiner Sammlung habe ich viele Big Boxen. Ne? Also wenn es dann halt X Erweiterungen gab, gibt es dann die Big Boxen und setzt man da alles rein. Bei Flügelschlag habe ich den Nistkasten, ja.
Der ist toll.
Flügelschlag hast du früher, das war so 30x30 Box, wunderbar, relativ gut mitnehmen können.
Ja.
Die große Box Forget It.
Ja.
Da hast du auch Angst, dass sie plötzlich kaputt geht.
Ja, sie war teuer genug.
Genau. Dasselbe für Wasserkraft. Das ist schon krass, was man in diesem Hobby alles so erlebt als Spieler, der mittendrin ist.
Definitiv.
Sehr gut, das war dann mal Oh My Socks. Genau, ist ein Spiel für 2 bis 5 Personen, 15 bis 20 Minuten, ab 6 Jahren, Komplexität 1 von 5. Designer, wie gesagt, Antoine Bozat und Theo Rivière, Artist ist Camille Chaussy und rausgekommen ist bei Helvetic, ne?
Genau, richtig.
Sehr gut. Dann komme ich zu dem Pick, den ich für Erwachsene da habe. Das ist jetzt, wobei ich habe das auch schon mit meiner jetzt 10-jährigen Tochter gespielt und ist auch sehr gern gespielt und die macht das auch sehr gut. Sie hat mich da auch schon, wie soll ich sagen, ja, mehr als einmal geschlagen.
Okay.
Und zwar rede ich von Dracula versus Van Helsing. Das ist ein Zwei-Personen-Spiel, ein rein Zwei-Personen-Spiel. Und der eine ist Dracula und der andere Van Helsing.
Ja.
Dracula möchte, also wir haben ein kleines Board in der Mitte zwischen den zwei Kontrahenten und jeder hat auch noch so einen Holzkartenhalter. Und dann hast du so Karten drin. Und auf diesem Brett zwischen uns sind so ein paar Distrikte eines Dorfes oder einer Stadt und da sind Menschen drauf. Der Dracula möchte mindestens ein Bereich komplett zu Vampiren gemacht haben. Also die 5 Personen, die da liegen oder 4 Personen, die da liegen, müssen dann quasi zu Vampiren gemacht werden. Und der Van Helsing versucht, den Dracula die Lebenspunkte wegzuspielen. Und das machen wir über 5 Runden. Wenn der Van Helsing nach der 5. Runde es nicht geschafft hat, den Dracula quasi also die Lebenspunkte wegzunehmen, dann hat Dracula auch gewonnen. Und wir haben halt Karten mit verschiedenen Farben. Also es gibt 4 Farben und dann gibt es die Zahlen 1 bis 8. Jede Zahl hat auch eine bestimmte Fähigkeit. Und das ist so ein Mindgame, ja. Also, weil jede Position deiner 5 Karten, die vor dir liegen oder in der Halterung stehen, sind einem dieser Distrikte in dieser Stadt zugeordnet. Und du kämpfst quasi immer darum. Also sprich, wenn es nachher am Ende einer Runde aufgedeckt wird, dann gibt es halt Trumpffarben. Es gibt, wenn die Trumpffarbe nicht da ist, dann gilt halt die Höhe der Karte. Ist es die gleiche Zahl, dann geht es darum, wer die bessere Farbe hat. Da gibt es nämlich noch ein Nebenboard, die das bestimmt am Anfang der Runde. Und dann guckt man dann halt, was weiß ich, ich habe eine 8, du hast eine 7. Heißt, ich gewinne hier diesen Distrikt, beziehungsweise als Van Helsing mache ich dir einen Schaden als Dracula. Und das ist so ein Mindgame. Es ist auch sehr, sehr einfach eigentlich. Man erklärt es einmal, dann legt man die Erklärung auf den Rücken, weil da werden auch nochmal die 8 verschiedenen Effekte der Karten kurz vorgestellt oder nachlesbar. Und nach der ersten oder zweiten Partie hast du das verinnerlicht. Und dann versuchst du eigentlich nur zu gucken, wie du deine Karten hinstellst. Weil du ziehst immer, wenn du dran bist, eine Karte neu auf und musst die quasi austauschen. Entweder du legst sie zurück oder du tauschst sie gegen eine Karte auf deiner Halterung aus. Und dann entsteht da so eine Tension, dieses 1-gegen-1 Gefühl, was mir total gefällt. Das ist eins der besten Duellspiele, die ich die letzten Jahre gespielt habe, wie ich finde. Und das macht total Bock. Und da bin ich immer so richtig drin. Und das Schöne ist, wenn du dann nebenher noch den Soundtrack von Bram Stoker's Dracula laufen lässt, dann ist das nochmal so thematisch, wenn quasi jetzt quasi ich als Dracula diesen einen Distrikt gewonnen habe und ich darf einen guten Bürger zum Vampiren umdrehen, das macht dann schon Spaß. Ist jetzt vom Thema her nichts, was man mit Kindern spielt. Gut, eine 10-Jährige kann das spielen oder ist es auch ab 10. Das Spiel ist auch abstrakt genug, da ist nichts mit Blut oder sonst was. Nee. Ich finde das echt cool gemacht. Ich mag auch die Zeichnungen. Also ich bin von diesem Spiel echt total überzeugt. Das ist für mich eine 9 von 10 auch gewesen. Oder ist es nach wie vor etwas, was unheimlich gerne auf den Tisch bringe. Ja, deswegen auf jeden Fall eine Empfehlung, die ich an der Stelle habe, die man ja sich mal anschauen sollte, auch in einem Urlaub. Ist auch eine relativ dünne Packung, vollgepackt und man hat viel, viel Spiel in diesem kleinen Karton. Hast du es schon mal gespielt?
Ich habe es tatsächlich auch gespielt. Bei uns ist es wieder ausgezogen, weil es mir nicht so oft auf den Tisch bekommen haben. Aber es ist wirklich ein gutes Spiel. Also ich kann mich eigentlich darüber überhaupt nicht beschweren. Es ist nur gegen die Masse nicht angekommen.
Ja, das für mich sticht es halt nochmal von den vom vom Design her raus. Ne? Weil, stimmt, also ich bin auch ein Fan von Webbers und Santiago. Das ist nämlich der Artist, der das Ganze illustriert hat. Und das, ich mag das auch. Ich habe ganz viele Spiele von, die er illustriert hat, auch noch da. Kommen leider nicht mehr so häufig auf den Tisch, aber die sind einfach schön anzuschauen.
Doch, das ist wirklich, also das Spiel macht absolut nichts verkehrt und irgendwie bereue ich es manchmal auch ein bisschen, dass es ausgezogen ist. Aber irgendwann muss man ja einzelne Spiele gehen lassen, auch wenn sie toll sind.
Das ist richtig. Man kann das auch auf BGA spielen.
Stimmt, ne? Das ist aber ja, auch erst seit kurzem, oder?
Seit kurzem. Wobei das wieder eines der Spiele ist, die eigentlich am besten tatsächlich analog auf dem Tisch sind.
Ja.
Weil dieses gegenseitig anschauen, ja, und was könnte er jetzt machen, das hast du halt im Digitalen nicht, das geht ein bisschen ab an der Stelle. Aber ja, wenn das mal antesten wolltet, dann könntet ihr das an der Stelle ja tun.
Eine gute Möglichkeit.
In der Tat. So, dann hast du noch was, ne?
Ja, ich habe noch Next Station Paris, ein Flip'n'Ride diesmal. Ist ja auch schon der dritte Teil aus der Reihe. Warum ich Paris so sehr liebe, ist einfach diese Möglichkeit vom Hauptbahnhof. Also wir zeichnen einen U-Bahn-Plan von Paris und fahren verschiedene Stationen an mit verschiedenen U-Bahn-Linienfarben, sage ich jetzt mal. Das Ganze wird kartengesteuert gemacht. Und man probiert natürlich Sehenswürdigkeiten anzufahren, viele Weichen zu nutzen, öfter auch dieselben Stationen anzufahren. Und ich finde es thematisch top umgesetzt. Und mir gefällt bei Next Station Paris einfach diese Weichenmöglichkeit und der Hauptbahnhof. Das hat zum Beispiel London jetzt nicht.
Erklär's mir mal ein bisschen, weil ich habe es tatsächlich noch nicht gespielt. Oder nee, stimmt nicht. Ich habe es mal angetestet. Ich habe aber die Partie nicht zu Ende gespielt. Es ist ja so, dass wir ja vor uns ein Glattel haben, ne? Also ein Netz, was wir jetzt durch Aufdecken von Karten weiterentwickeln, richtig?
Genau, richtig. Ja, du hast quasi so einen Hochkantblock, auf dem sind unterschiedliche Zonen von der U-Bahn, von der Stadt eingeteilt und in der Mitte ein Hauptbahnhof. Und dann zieht man Karten und da sind Symbole drauf, die sind auch auf dem Spielplan zu finden. Und ich habe zum Beispiel Dreiecke, Vierecke, Kreise und so weiter, sind diese einzelnen Stationen. Und ich habe dann eine Farbe und das ist meine aktuelle U-Bahn-Linie. Und dann ziehe ich anhand der Karte, die gezogen wird, von der aktuellen Station in eine bestimmte Richtung. Zum Beispiel von Kreis zu Dreieck und dann wird die nächste Karte aufgedeckt und es ist dann ein Fünfeck. Dann muss ich zu einer Station hinfahren, die auch ein Fünfeck symbolisiert. Genau, und das Ganze mache ich viermal, probiere viele Zonen zu erreichen, probiere mehrere Symbole öfter anzufahren. Genau, also ganz lustig und ganz simpel gemacht.
Gibt es da auch so Sonderregeln, wie man, dass man halt bestimmte Sachen nicht darf oder sagen wir mal, du darfst keine Linien überkreuzen, solche
Geschichten? Genau. Okay. Ich darf nicht überkreuzen. Je öfter ich natürlich Weichen benutze, desto besser. Ich darf keine Station mit derselben Farbe ein zweites Mal anfahren. Also ich darf auch nicht im Kreis fahren oder so. Genau, aber da gibt es schon ein paar Sonderregeln, aber ganz unkompliziert.
Aber trotzdem so, dass die Entscheidungen ja trotzdem spannend sind, ne?
Genau, ja. Also es wird nicht langweilig und jede Partie ist anders, weil die Karten ja anders fallen.
Genau. Das ist halt, der Spannungsbogen ist da, ne? Der Spannungsbogen ist da für, also sag mal so, es ist nichts Komplexes, ne? Auch von den Regeln nicht.
Nee,
aber jede Entscheidung hat gewisserweise Auswirkungen, ne? Also eine Schiene oder Weiche, die du so gesetzt hast, da kann es durchaus dazu kommen, und ich glaube, das ist auch Teil des Spiels, dass du halt drei Züge später dann denkst, so, hätte ich das doch woanders hingemacht.
Ja, genau. Der Mist, falsche Entscheidung.
Genau, aber das ist ja genau das, was ja auch diese Art Spiel da ausmacht, ja.
Genau, ja.
Ja.
Es ist sehr cool, kommt jetzt nochmal ein neuer Teil raus, Berlin. Ich bin gespannt, also passend zur BerlinCon. Ich bin gespannt, was da für Sonderregeln da sind und wie sich's unterscheidet, weil wirklich jede Stadt quasi unterscheidet sich.
Wir haben jetzt London, wir haben Paris, haben wir nicht noch Tokio oder sowas?
Tokio, ja.
Genau, Tokio und dann Berlin. Apropos Berlin, bist du denn auch dort?
Nein, leider nicht.
Nein, na. Ich auch
nicht. Es fällt immer so schwierig mit meinen Arbeitszeiten und Familie und das ist halt auch von mir aus alles extrem weit weg.
Das kann ich nachvollziehen, ist bei mir leider auch immer so.
Da, wir wohnen halt in Bayern und Bayern ist halt schlecht.
Das ist richtig, ja. Wobei Berlin kannst ja schon 5 Stunden hoch, je nachdem wo.
Ja.
Also wenn du einen Stein aufs Gaspedal machst und
das stimmt. Aber die Kinder machen das nicht so.
Ja, das ist richtig. Die sind ja auch noch da.
Ah. Ja, das ist das Problem.
Ja, nein, das ist der Segen. Der Segen. Ja. Na, gehört dazu.
Ja, auf alle Fälle.
Sehr, sehr, sehr schöner Pick an der Stelle. Ja, also wie gesagt, ich habe es nur einmal angespielt, aber das sind halt diese Flip and Ride in dem Fall, die einfach auch Bock machen, die auch immer funktionieren. Ne?
Ja.
Da bist du halt relativ schnell. Wobei, da bist du aber auch bei Daydream ja auch relativ bisschen solitär vor dir selbst hin. Ne? Da ist so ein Trio natürlich irgendwie bisschen cooler, gerade mit mehreren Leuten, aber so Next Station Paris kannst du halt dann zu zweit ganz schön spielen.
Ja.
Sehr gut, dann kommen wir doch mal zu meinem letzten Pick heute. Und du hast ja Trio als eines deiner älteren Spiele hergenommen. Ich habe ein Spielsystem dabei, was es jetzt bald 20 Jahre gibt. Das ist das erste Mal rausgekommen 2009.
Okay.
Es ist eine Art Spiel, die jede Kinder eigentlich mögen, weil es so eine Art Memory ist, bloß halt neu gedacht. Und es ist etwas, was auch super schnell beigebracht ist, was jeder spielen kann, was jeder gleich auch begreift. Wo wir aber als ältere Menschen dann doch Schwierigkeiten haben, da teilweise zu folgen oder so schnell zu sein wie Kinder. Und das Schöne ist, je jünger die Kinder sind, ich rede jetzt von 4, 5 Jahren aufwärts, desto schneller sind sie in ihrer Auffassungsgabe.
Yep.
Und das verliert sich dann mit der Zeit. Also wenn du wirklich dann Kinder hast, die, 4, 5 Jahre Unterschied haben, kann es durchaus sein, dass das ein Spiel ist, was das jüngere Kind fast garantiert gewinnt.
Genau.
Und das Spiel, worüber ich spreche, ist Dobbel. Ein ganz einfaches Spielchen, ich meine, die meisten kennen das, das kann man wirklich an jeder Ecke kaufen. Das sind runde Karten und dann hat man diesen Stapel und legt halt zwei Karten in der Mitte aus und dann muss man halt die Symbole auf diesen zwei Karten vergleichen. Da sind so 7, 8 Symbole drauf auf jeder Karte, aber nur einer dieser Symbole matcht miteinander und man muss sagen, welches. Oder drauf zeigen oder wie auch immer. Und das muss man so schnell machen, wie man möchte. Es gibt natürlich Es gibt natürlich verschiedene Varianten. Die Variante, die wir immer spielen, derjenige, der es erkennt, bekommt die Karte. Dann wird ein neuer aufgedeckt. Und das machen wir jetzt so lange, bis keine Karten mehr da sind. Und der die meisten Karten gewonnen hat oder vor sich liegen hat, der hat gewonnen. So mal schnell die Regeln. Also, und jetzt könnten wir schon losspielen. Und der Witz ist, dadurch, dass es jetzt kein neues Spiel ist, es gibt so viele Varianten. Es gibt Harry Potter, es gibt Star Wars, es gibt das normale Doppel. Es gibt aber auch wirklich Urlaubsdoppel. Und da habe ich auch eins. Ich glaube, wir haben auch an die 4 oder 5 verschiedene Doppel zu Hause. Wir haben Harry Potter, habe ich gerade hier vor mir. Und es gibt ein Doppel, das ist aus Plastik. Also wirklich, das sind keine Karten aus Papier, sondern aus Plastik. Und das ist auch in so einem Netz drin, statt in einer Dose. Das kommt meistens in so einer Dose. Und das ist wunderbar für den Strand. Das ist quasi die Strand-Edition. Das kannst du nicht knicken. Das kann nass werden. Das ist alles wurscht. Das ist einfach spielbar, auch am Strand. Und deswegen ist das auch ein wunderbarer Urlaubstitel, weil das kannst du halt einfach mit zur Badehose in den Korb reinwerfen. Und wenn die Kids dann sich gerade nach der Abkühlung hinlegen und auf dem Sand und sich trocknen, dann können die halt auch das einfach wunderbar spielen.
Also die Strandvariante, die würde sich ja fast noch lohnen zu holen. Also wir haben auch mehrere Varianten. Wir spielen das auch in der Arbeit, deswegen ist es auch für mich immer gut, weil ich nicht aus der Übung komme. Da sind meine Kinder dann immer gern genervt, wenn sie es länger nicht mehr gespielt haben.
Mama hat wieder geübt.
Oh, Mama, du bist so viel besser. Naja, habe ich gesagt, ihr müsst halt öfter spielen. Ja, aber die würde sich ja echt noch rentieren, ne? So von Urlaub und Strand. Ja,
also definitiv. Also das allein, dass es halt nass werden kann. Oder ja, dass du halt sagst, okay, du spielst das draußen und hast auch, ich meine, es ist ja auch so ein Ding, ne, Kinder, also man muss wissen, ne, Brettspieler sind ja meistens so, dass sie auch so ein bisschen pingelig sind, dass sie bitte keine bappigen Finger oder Hände haben, wenn sie Spielmaterial anfassen. Was ja auch nachvollziehen, ne? Weil irgendwann, wenn dann Teile miteinander kleben, ist es halt auch irgendwann doof. Aber das ist mir total wurscht bei dem Doppel Strand Edition, weil das einfach dann abwaschbar ist.
Ja.
Es ist einfach abwaschbar. Du machst einfach drüber oder ganz ehrlich, dann schmeißt halt das ganze Ding nochmal unter Wasser und treibst dann noch ein bisschen dran und dann ist es sauber. Das passt.
Ja,
und das ist tatsächlich genial. Also das kann ich an der Stelle auch wirklich empfehlen. Und es ist einfach ein Hit. Ne? Das ist einfach ein Hit. Das geht immer. Da bleibt kein Auge trocken. Und gerade mit der Vielfalt an Themen, ne, hast halt wirklich alles irgendwie abgeholt.
Das ist einfach ein Generationenspiel. Das kann man mit wirklich jedem spielen. Und das finde ich so genial.
Absolut. Genau. Die Eckdaten von diesem kleinen Spiel. 2 bis 8 Personen, 15 Minuten, ab 6 Jahren, wobei es hier auch steht, ab 4 Jahren, das kann ich auch unterschreiben. Mhm. 1 von 5 in Komplexität. Es gibt ganz viele Designer, dadurch, dass es halt so viel verschiedene Versionen gibt. Rausgekommen ist es im Deutschen bei Asmodee.
Ja.
Sehr gut. Dann sind wir doch mit unserer kleinen Urlaubsliste soweit durch.
Ja, es waren coole Spiele dabei, würde ich sagen.
Ja, also tatsächlich auch gerade für den Urlaub eigentlich eine schöne Liste.
Ja.
Natürlich fehlen mir die Expertenspiele, also mir persönlich.
Ja.
Aber im Zug stelle ich mir jetzt nicht vor, wie so ein Arche Nova oder ein On Mars auf diese.
Wäre mal ein Versuch wert, aber wir müssten sehr weit fahren.
Ja. Nee, tatsächlich fahren wir teilweise 6 bis 8 Stunden.
Mhm.
Ja, das wird interessant.
Oh Gott, ich glaube es.
Cool. Dann machen wir doch hier einfach einen Punkt. Ich bedanke mich bei dir, dass du heute dabei warst, dass du für den Basti mit eingesprungen bist und ihn auch so gut vertreten konntest heute. Ich freue mich auf ein nächstes Mal. Würde mich sehr freuen, wenn du dann nochmal bei uns dabei bist. In alter Manier würde ich jetzt die Folge schließen und die letzten Worte hast du in der Folge. Und daher bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, Mahlzeit, einen schönen guten Start in die Woche, ein schönes Bergfest, ein schönes Wochenende, wann auch immer ihr uns hört. Bleibt uns treu. Bis dahin, Servus.
Vielen Dank nochmal für die Einladung. Ich habe mich sehr über die Frage von Basti gefreut. Der hat mich eingeladen. Ich bin auch sehr gerne wieder dabei. Ich wünsche euch wunderschöne Ferien, Urlaub daheim, wo auch immer ihr seid, mit ganz vielen tollen Spielen. Ciao!
Das war Brettgespräche, der Brettspiel-Podcast. Danke für eure Zeit und bis zur nächsten Folge. Und lasst uns gern ein Abo da.